Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Und es ist wieder soweit, eine neue Folge, heute wieder zum Thema Marketing und Sales Automation. Aufmerksame Zuhörende haben gemerkt, dass ich in letzter Zeit häufiger über das Thema spreche oder mit Gästen gesprochen habe. Liegt daran, dass ich vor einigen Wochen auf dem Lead Management Summit in Würzburg gewesen bin und da wieder den Daniel getroffen habe. Herzlich willkommen, Daniel.
Ja, Armin, schönen guten Morgen.
Daniel, bevor wir einsteigen, ich sag nur, hyper, wird wieder im Vertrieb alles erneut digitaler, wird wieder die neue Sau durchs Dorf getrieben. Was ist so dein Eindruck, auch nach dem Lead Management Summit?
Ja, nee, also so neu ist die Sau ja gar nicht. Und durchs Dorf treiben würde ich jetzt auch nicht sagen. So ein Ding ist was Essentielles, essentielle Technologie, essentielle Entwicklung im Marketing, im Sales. Und nee, weder neu noch Sau, sondern was absolut Sinnvolles.
Prima, ja. Dass du das für sinnvoll erachtest, das, davon bin ich fest überzeugt, das ist ja auch dein Business. Bevor wir einsteigen, magst du was zu dir sagen, zu deinem Unternehmen, beruflich, privat, was auch immer du uns einmal kurz hier offenbaren möchtest?
Ja, gerne. Also ich bin Daniel Hertnick, bin Geschäftsführer einer Beratung und Digitalagentur namens Fantastic. Wir sitzen in Stuttgart und haben uns auf das Thema Inbound-Marketing, Lead-Management spezialisiert. Und für beide Themen spielt natürlich das Thema Automatisierung eine große Rolle. Es spielt die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel, muss man ja sagen, zwischen Marketing und Sales eine große Rolle. Und in beiden Bereichen hilft eben Automatisierung extrem im Zusammenspiel und auch wenn es um Skalierung der Maßnahmen, der Tätigkeiten geht.
Ja, es ist ja ein wichtiges Thema für alle Organisationen, die Vertrieb aktiv steuern, ausbauen, ausweiten wollen. Kann man eine pauschale Aussage treffen, für welche Unternehmen hinsichtlich Größe, Branche, Zielgruppenausrichtung das Thema interessant ist? Oder kannst du sagen, es ist generell für alle interessant? Weil ich frage aus einem ganz speziellen Grund. Es gibt natürlich Unternehmen, gerade größere, die Marketing-Automation und Sales-Automation natürlich in ihren Prozessen haben. Aber ich kenne eben auch viele Unternehmen gewisser Größenordnung, die es noch ein Stück weit scheuen. Würdest du sagen, es gibt pauschale Aussage, für wen es geeignet ist, für wen weniger?
Ja, also grundsätzlich von der Unternehmensgröße würde ich es nicht abhängig machen. Am Ende ist es ein Mittel, das hilft zu skalieren, wie gesagt, in beiden Bereichen, ob das Marketing oder Sales ist. Und das ist natürlich genauso interessant bei kleinen Unternehmen wie bei großen Unternehmen. Ich würde es am Zielmarkt festmachen. Wenn ein Unternehmen natürlich in sehr transparenten Märkten unterwegs ist, die relativ überschaubar sind, die vielleicht auch ganz klar definierte Zielunternehmen haben. Ich rede da gar nicht mehr von Zielgruppe, sondern vielleicht eine überschaubare Anzahl von Zielunternehmen. Dann brauche ich es vermutlich weniger, weil ich dann natürlich sehr konkret und sehr genau auf diese Unternehmen eingehe. Stichwort Account-Based Marketing. Das heißt, ich bin sehr individuell unterwegs und mit einem relativ hohen auch manuellen Anteil. Da würde ich sagen, auch hier gibt es Automatisierungslösungen im Kleinen. Aber wenn ich jetzt an das große Ganze denke, Marketing Automation, ist es doch sehr stark oft mit dem Stichwort Inbound Marketing verknüpft. Das heißt, ich spreche größere Märkte an, die für mich auch nicht so transparent sind. Das heißt, ich muss meine potenziellen Kunden überhaupt erstmal zu greifen bekommen, um sie entsprechend dann auch weiter qualifizieren zu können. Und da helfen natürlich Marketing-Automation-Lösungen und angedockt natürlich Sales-Automation-Lösungen extrem.
Ja, ja. Ich muss gerade an einen Workshop denken, den ich gestern hatte. Es waren alles Vertriebsverantwortliche eines Netzwerkes und ich habe gefragt, was ist denn euer Ziel? Und die Personen haben so miteinander diskutiert und kamen zu dem Schluss, wir möchten alle Unternehmen erkennen und akquirieren, die jetzt Bedarf an unserer Dienstleistung haben. Da habe ich gesagt, wow, wenn ich euch das liefern könnte, wäre ich Milliardär. Also das Jetzt hat mich schon sehr stark gestört und darüber haben wir auch lange diskutiert, weil Automation heißt ja nicht, dass am Ende kaufbereite, unterschriftsbereite Unternehmen übrig bleiben, sondern was heißt denn Marketing- und Sales-Automation?
Naja, es heißt schon, also ich möchte ungern widersprechen, ne, aber vielleicht hole ich mir die Million.
Leider, ich verrate den Kunden.
Nein, das ist tatsächlich natürlich schon so, dass die Customer Journey gerade im B2B, wo wir ja unterwegs sind, natürlich immer digitaler wird. Ich meine, es ist nichts anderes, als es im B2C schon längst gang und gäbe ist, passiert im B2B nachgelagert genauso und intensiviert sich auch für mein Gefühl weiterhin. Bedeutet, die potenziellen Kunden durchlaufen die Customer Journey größtenteils eigenständig. Das heißt, sie informieren sich, sie schauen, was brauche ich, sie schauen, wer ist möglicher Anbieter, der mir hier weiterhelfen kann, um dann zu einem relativ späten Zeitpunkt im Vergleich zur Vergangenheit persönlichen Kontakt aufzunehmen. Weil sie haben heute ja alle Möglichkeiten zu recherchieren, im Web, über die KI mittlerweile natürlich auch immer mehr. Und ich habe als Unternehmen und als Vertrieb insbesondere immer weniger persönliche Zeit, die ich eben auch wirklich persönlich auf diese Kontakte einwirken kann. Es gibt eine aktuelle Studie von Gartner, die reden von 17%, die nennt es Kundengesichtszeit, die ich heute als Vertriebsperson habe. Also 17% der gesamten Customer Journey, die mir bleiben, wirklich persönlich mit meinen Kunden oder potenziellen Kunden zu reden. Und diesen Weg bis dahin, den muss ich natürlich begleiten. Und das kann ich wunderbar durch Marketing Automation, durch Sales Automation machen, indem ich tatsächlich, ich nenne es immer Köder auslege, Köder, die dem Fisch schmecken, wohlgemerkt, nicht dem Angler. Das heißt, ich muss mich in die Welt der Kunden, in die Welt der Buyer Personas begeben, muss mich im Vorhinein damit auseinandersetzen, was ist für diese Leute relevant. Und das sind nicht nur meine Produkte, da muss ich mich manchmal auch ein bisschen verabschieden. Also nicht nur das, was ich im Moment verkaufen will, ist für die Leute relevant, sondern die haben einen Alltag, die haben Painpoints, die vielleicht eben nicht nur mit meinen Pflastern zu tun habe, die ich vielleicht verkaufen kann, sondern ja, aus dem Tagesgeschäft einfach sich Themen ergeben. Und diese Themen muss ich kennen. Diese Themen kann ich inhaltlich natürlich aufgreifen, um eben diese Fische an die Angel zu bekommen mit dem richtigen Köder, um sie in der Folge, wenn sie beispielsweise sich für ein Event eingemeldet haben, wenn sie einen Download getätigt haben, wenn sie sich zu einem Webinar angemeldet haben, darüber erstmal zu qualifizieren. Und dieses Qualifizieren an der Stelle ist natürlich schon ein erster Indikator dafür, dass ein Kontakt sich im Moment für meine Themen interessiert, ne? Zumindest für meine Themenwelt interessiert, auch wenn er im Moment vielleicht noch nicht kaufbereit ist. Aber hier erkenne ich schon ein aktuelles Interesse. Und dieses Interesse, wie stark das ist und wie stark das auch tatsächlich auch mit dem Kaufinteresse verknüpft ist, das muss ich rausfinden. Und dafür hilft eben die Marketing Automation in Verbindung mit Lead Nurturing, wie wir es heute so schön nennen. Mhm. Das heißt, ich begleite die Buyer-Persona diesen Kontakt stufenweise durch ihren Kaufentscheidungsprozess, gebe die richtigen Antworten zum richtigen Zeitpunkt, sensibilisiere zum richtigen Zeitpunkt für Bedarfe, auch für mein Produkt natürlich am Ende des Tages. Und da kann ich natürlich schon messen über Scoring. Ja, ich kann messen, wie gut hat jemand, wie häufig hat jemand auf meine Content-Angebote reagiert? In welcher Frequenz wurde reagiert? Wurde auf Inhalte reagiert, die mehr oder weniger vertriebsrelevant sind? Und wenn jetzt jemand beispielsweise messbar eine Produktseite auf meiner Webseite besucht oder vielleicht, ich nenne es jetzt mal ein White Paper zum Thema Produktauswahl XY runterlädt, dann ist es für mich natürlich schon ein klarer vertrieblicher Impuls, dass ich da mal nachfassen könnte.
Ja. Frage: Wie oft hast du den Satz in deinem Leben gehört, Herr Hertnick, das klingt interessant, aber bei uns in der Branche ist das anders? Wir brauchen noch den persönlichen Kontakt oder der Kunde ja möchte noch den persönlichen Kontakt haben. Also diese 17% Kundengesichtszeit, die stimmen bei uns nicht.
Das ist völlig richtig und legitim. Ist natürlich immer sehr, wie du gerade sagst, branchenabhängig. Es ist abhängig vom Produkt oder der Dienstleistung, die ich verkaufe, wie beratungsintensiv ist das Ganze, wie sehr muss ich die Leute auch abholen und beraten dahingehend, was für sie tatsächlich dann am Ende auch der beste Weg, die beste Lösung ist. Das können auch mal nur 60% sein. Ja, also ich bin da jetzt auch nicht unbedingt genau auf der gleichen Linie, wie Gartner das erzählt. Es ist wie gesagt, eine Studie, ganz daneben wird es nicht sein, aber es gibt Unterschiede. Aber nichtsdestotrotz, ob es früher oder später ist, hilft mir natürlich die Automatisierung extrem, diese Kontakte vorzuqualifizieren, also zumindest mal anzuwärmen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, als Sales auf die wirklich relevanten Kontakte mit Potenzial zu gehen und nicht den, ich sage immer, Geistern hinterher zu rennen, ja, die vielleicht mal den Kopf um die Ecke gestreckt haben, aber tatsächlich im Moment noch nichts kaufen möchten.
Ja. Also ich glaube sogar, dass diese 17% Kundengesichtszeit sehr nah an der Realität nahezu aller Branchen ist. Also außer vielleicht im Facheinzelhandel oder beim Whisky-Tasting, wo es einfach schon darauf ankommt, mit Menschen zusammen in einem schönen Raum zu sitzen und Gesellschaft zu genießen. Ich behaupte, dass es in einem hohen Maße auch eine Form von Selbstschutz, weil natürlich auch Vertriebsorganisationen wissen, wenn dieser Bedarf, Berater vor Ort zu Gesicht zu bekommen, immer geringer wird, dann macht das ja auch was mit Vertriebsabteilungen. Also nicht nur in der personellen Anzahl, sondern auch in den Rollen, in den Aufgaben, in den künftig erforderlichen Kompetenzen. Nur ich glaube, dass viele Vertriebsorganisationen zu wenig sich vergegenwärtigen, wie sich auch Zielgruppen verändern. Stichwort demografischer Wandel. Und ich glaube, da gibt es einen deutlichen Unterschied. Wenn du den Seniorenhandwerksmeister besuchst oder Inhaber, der auf die 60 zusteuert, dann mag der möglicherweise sich noch über den Außendienstbesuch freuen, aber der 30-jährige Junior, der ins Geschäft eingestiegen ist, der sagt sich, das hat für mich keine Relevanz.
Sehe ich genauso. Also es ist natürlich der Wandel der Zeit und es ist auch, glaube ich, wird manchmal auch noch ein bisschen falsch verstanden. Ich weiß gar nicht, ob es eine Generationsfrage ist oder nur eine Generationsfrage ist. Aber es steht natürlich immer auch so ein bisschen, oder nicht immer, aber oft die Frage im Raum, ja, ersetzt mich das Ganze oder soll mich das Ganze ersetzen? Also wir hatten neulich ein Beispiel, geht es um Automatisierung auf LinkedIn. Also ist ja generell so ein Thema, ich muss mich jetzt auch in meiner Vertriebsrolle mit dem Thema Social Media oder Social Selling beschäftigen plötzlich. Ja, da gibt es dann auch Unternehmen, die sagen, du musst das jetzt irgendwie machen, das ist Trend. Manchmal wird man ja auch von irgendwelchen Herstellern von Produkten, die ich verkaufe, gerade im Softwarebereich, dazu gedrängt, diese Wege zu gehen, weil die es eben als zeitgemäß erachten. Und dann passiert Folgendes, dass Menschen, die schon Jahre gut Vertrieb gemacht haben, plötzlich mit einem Kanal arbeiten müssen, den sie A nicht kennen, nicht verstehen, für den sie vielleicht auch nicht geeignet sind. Also muss ja auch klar sehen, es gibt Aufgabenprofile, Stellenprofile, die Leute sind irgendwann mal eingestellt worden, um gewisse Dinge zu machen und plötzlich verändert sich das Ganze und ich kann nicht von jedem erwarten, dieses Instrument zu beherrschen, von Anfang an zu beherrschen oder generell auch eine Affinität dafür zu haben. Und wir hatten neulich ein Gespräch mit dem Kunden, da ging es eben um automatisierte Kampagnen auf LinkedIn, Social Selling automatisiert in gewissen Rahmen. Und der Vertriebsmitarbeiter hat gesagt, ja, brauchen wir ja nicht, machen wir ja genau schon so. Ne? Nur, dass es dann eben automatisiert werden sollte. Und er hat sich da natürlich direkt ersetzt gefühlt, ja. Was aber nicht so ist, ja, weil ich kann eben dadurch viel besser skalieren und ich kann viel besser vorselektieren. Und wenn er in der Regel jetzt, sage ich mal, am Tag mit zehn Leuten irgendwie in Kontakt treten wird im Moment vielleicht, weil es auch nebenher macht, könnte es in Zukunft mit eben dem Dreifachen, Vierfachen, Fünffachen machen, über eine Woche gesehen, und sich eben am Ende auf die natürlich auch konzentrieren, die in irgendeiner Form reagieren, weil viele werden es vielleicht nicht tun. Ich stecke extrem viel Zeit rein, muss andere Dinge vielleicht liegen lassen. Also es geht nicht darum zu ersetzen, sondern es geht darum, eigene Potenziale zu schaffen, Reichweite zu vergrößern und eben Gesprächsansatzpunkte zu finden.
Ich sage ja immer, die Gewinner sind am Ende die Vertriebler selbst. Ich stelle ja immer wieder fest, das wirst du ja auch beobachten, wie viel Verwaltungszeit ein Vertriebler verwendet für die Vorbereitung, die Nachbereitung, die Dokumentation, alles Dinge, die automatisiert oder digitalisiert werden können. Das ist unglaublich. Wir haben kürzlich in einem Projekt festgestellt, der sinkende Erfolg in der Telefonakquise liegt nicht am schlechten Adressmaterial, er liegt auch nicht am schlechten Vorgehen der Mitarbeiter in der Gesprächsführung, sondern an dem extrem hohen Verwaltungsaufwand. Wenn du nur 1 bis 2 Gespräche pro Stunde führen kannst, wirst du rechnerisch nur die Hälfte gegenüber dem machen, der 2 bis 4 Gespräche führt. Das ist ein ganz einfacher Grundsatz, muss man nicht rechnen können. Ich habe aber noch mal ein anderes Thema, Daniel. Du sagtest, zunehmend ist die Buyer-Persona, also der Konsument von heute, auch im B2B, eigenständig unterwegs. Er sucht sich die Informationen, er sucht sich das, was er benötigt. Wie ist es aber in Bereichen, wo der Kunde keinen aktiven Bedarf erkennt oder äußert, aktiver Bedarf, das gibt es nicht, also du weißt, was ich meine, wo er für sich noch gar keinen Bedarf an Veränderung erkennt. Er ist mit seinem jetzigen Dienstleister zufrieden, weiß aber nicht, dass möglicherweise ein Wettbewerber deutlich besser ist. So, was macht man? Da, ich sag mal, ich kann nicht darauf warten, bis derjenige mal Unzufriedenheit äußert, sondern muss ich aktiv werden.
Muss ihn unzufrieden machen, ne? Nein. Ja. aber es geht ja genau, also die Frage ist natürlich richtig und wichtig und geht natürlich genauso darauf zurück, wie sieht die Customer Journey heute aus. Wir haben halt traditionell, kommen wir ja eher vom Outbound, das heißt, man sucht sich die Kunden aus, man spricht die aktiv an und entwickelt sie weiter. Das ist ja der typische Weg, der über Jahre, Jahrzehnte dann auch, wenn man es gut gemacht hat, auch funktioniert hat. Wenn die Leute nun eigenständig ihren Weg gehen, und ist ja die Frage zum einen, warum laufen sie überhaupt los? Ne? Haben sie einen aktuellen Schmerz und suchen sie nach einer Lösung? Dann steigen sie im Zweifel ja auch ein bisschen später in die Journey ein, weil sie sagen, okay, ich bin jetzt tatsächlich in einer Kauf für mich verbunden in der Kaufphase, ich suche ganz konkret nach einer Lösung. Wenn ich eben diesen Schmerz in der Form noch nicht verspüre oder ich bin zufrieden, aber ich weiß nicht, dass es eine Lösung gibt, ein Angebot gibt, was vielleicht wirtschaftlicher ist für mich oder noch besser passt, dann werde ich nicht loslaufen, das ist richtig. Und das ist natürlich umso mehr, da ist es umso mehr entscheidend, dass man sich, wie vorhin angesprochen, eben in diese Welt dieser Buyer-Personas begibt. Das heißt, indem ich jetzt beispielsweise einen IT-Leiter, klassisches Beispiel, verstehe, indem ich weiß, okay, wie sieht sein Tagesgeschäft aus? Was bewegt ihn? Ja, was sind seine Ziele, seine KPIs im Rahmen des Unternehmens? Kann ich natürlich Themen spielen, die für ihn im Moment relevant sind. Ja, das könnte ein Thema sein, wie KI im Moment beispielsweise. Ja, ist ein super Köder, den ich gerade auslegen kann. Schau mal, wie kannst du KI bestmöglich in deinem Unternehmen implementieren? Welche Prozesse kannst du irgendwo darüber abbilden, beziehungsweise wo kann dir KI helfen, Prozesse besser abzubilden, Lösungen besser zu finden? Und wenn ich so ein Thema spiele, hat es mit dem, was ich verkaufe, unter Umständen gar nichts zu tun. Aber ich bekomme die Aufmerksamkeit über dieses aktuelle Thema. Ich bekomme diesen Fisch an die besagte Angel durch den richtigen Köder. Und dann kann ich in meine Richtung eben diesen Kontakt weiter qualifizieren, eben dieses Thema Lead Nurturing zu erkennen, wo steht die Person, zu sensibilisieren an der Stelle. Sobald ich den Fisch an der Angel habe, indem er beispielsweise bei mir ein Webinar zum Thema KI besucht hat, ja, dann weiß ich, er interessiert sich für KI, aber ich weiß an der Stelle, weil ich es entsprechend abgefragt habe oder identifiziert habe, er ist IT-Leiter in einem Unternehmen einer bestimmten Größe und ich weiß, ich habe irgendwo am Ende was ich dem verkaufen kann und will. Und wenn ich ihn an der Angel habe, dann biete ich ihm eben Inhalte an, ja, die ihn darüber überhaupt erstmal dafür sensibilisieren, was ich am Ende kaufen will. Weil ich weiß vielleicht, ich kenne meinen Zielmarkt, ich weiß, das Unternehmen exemplarisch muss Bedarf haben oder es besteht eine große Chance, dass es Bedarf hat. Und dann kann ich meine Geschichte erzählen, aber ich brauche erstmal diesen Köder, um den Fisch an die Angel zu bekommen. In der Vergangenheit ist man natürlich in erster Linie mit Unternehmensproduktkommunikation unterwegs gewesen. Ja, also so diese Kaufphase, die Purchase-Phase, sagen hier, du willst kaufen, hier hast du die passenden Inhalte oder red mit mir und dann kannst du kaufen. Heute muss ich viel früher anfangen. Ich muss die Leute in der Phase abholen, wo sie sich generell bewusst werden, dass sie ein Thema brauchen, wo sie nach Lösungen suchen, um sie dann dahin zu führen, zu sagen, okay, hier, das ist der Grund, warum du kaufen musst und das ist der Grund, warum du bei mir kaufen musst. Das darf man ja nicht vergessen. Es geht ja nicht darum, eine bestimmte Lösung von irgendjemand zu kaufen, sondern ich möchte sie verkaufen. Am Ende muss ich natürlich dann auch eine Abgrenzung von meinem Unternehmen, von meinem Angebot zum Wettbewerb herstellen. Das darf man nicht vernachlässigen. Oft wird nur erzählt, wie toll man ist und wie toll das eigene Produkt, die eigenen Features sind. Aber eine Gegenüberstellung zu dem, was andere machen, vor allem sich positiv davon abzugrenzen, das kommt oft noch zu kurz. Ist es damit verständlich geworden?
Absolut. Ich würde das, also absolut. Ich habe das sehr gut verstehen und nachvollziehen können. Und ich würde das nochmal so mit meinen Worten ergänzen. Das liegt natürlich auch im Herzen. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer sage, agiert kundenzentriert, weil die meisten Organisationen agieren im Vertriebsprozess sehr produktzentriert. Ich merke das eben auch, weil du eben sagtest, Social Selling, also die Unternehmen, die auf LinkedIn aktiv sind. Viele machen das richtig, aber ich erlebe auch immer wieder Kunden, die sehr stark über Produkte sprechen und hast halt immer eine Verkaufslastigkeit über, ich sag mal eher, sich über Expertise interessant zu machen, indem du Wissen verschenkst. Du machst Webinare zum Thema KI, Unternehmen sprechen in der Logistik. Ich habe einen Logistikkunden, die machen das ausgesprochen gut, dass sie darüber sprechen, wie sie durch ihre Expertise helfen können, Zollabwicklungen zu verbessern, was für geringere Durchlaufzeiten und auch geringere Zollgebühren führt oder dazu resultiert. Also Hilfestellung anbieten, Expertise zeigen, statt immer zu sagen, wir haben die beste Maschine, wir haben die beste Firewall. Also diese Produktlastigkeit rauszubekommen ist natürlich, wenn ich mit Vertrieb vorrangig spreche, du sprichst wahrscheinlich mehr sogar mit Marketing, aber im Vertrieb ist es eben echt schwer, weil dahinter stehen natürlich auch immer kurzfristige Ziele. Das heißt, alle Kampagnen, die gefahren werden, alle Aktivitäten, die geplant werden, schließen in der Planungsphase immer mit der Frage ab, welche Entwicklung können wir in welchem Zeitraum nachweisen? Und da sage ich immer, das kannst du bei Social Selling in 1 bis 2 Jahren evaluieren. Und nicht quartalsweise, schon gar nicht monatsweise. Ja, und dann geht schon mal erstmal die Kinnlade runter, weil wir wollen ja alle Monats- und Quartalsziele erreichen. Da sage ich, gut, dann macht weiter Push-Vertrieb, schickt eure Kolonne raus, alle in den Bulli und dann in die Wohngebiete, wie so früher der Zeitschriftenverkauf. Funktioniert, aber mit einem kurzen Lifecycle, ne?
Absolut, ja. Und da sprichst du natürlich was an, was in vielen Unternehmen oder was uns ja auch begegnet. Also wir reden natürlich oftmals primär mit Marketing, aber nachdem wir ja das Thema Neudeutsch Marketing und Sales Alignment natürlich sehr stark propagieren, reden wir natürlich auch, wenn auch manchmal nachgelagert, mit dem Sales. Und wichtig ist auch, dass beide sich gefühlt in einem Boot tatsächlich auch fühlen, beziehungsweise in einem Boot sitzen und gemeinsame Ziele dann auch erreichen wollen. Und diesen Zielen, also es ist auch nicht so, also wir kommen ja manchmal mit diesem ganzheitlichen Ansatz, ich nenne es jetzt mal Lead Management, Begleitung des Lead Funnels, ne, von der Awareness, also von wie viel Leads bekomme ich überhaupt in den Funnel, wie bekomme ich Leads in den Funnel und wie werden sie dann entsprechend durchqualifiziert. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz und die meisten verstehen das auch. Woran hängt es, dass es nicht umgesetzt wird? Das sind teilweise Ängste, wie du es gerade auch oder wie wir es angesprochen haben, im Sinne von, werde ich ersetzt? Was bedeutet es für mich? Ich bin ja auch incentiviert, ich habe vielleicht variables Gehalt. Der Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, hat ganz gut funktioniert, ja, vielleicht in der Vergangenheit besser. Aber was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt irgendwie mich komplett auf auch diesen digitalen Ansatz verlassen muss oder zu großen Teilen? Also ich bekomme plötzlich Leads, die ich nicht selber ausgegraben habe, sage ich mal, ne, sondern die mir das Marketing gegeben hat, traditionell eher aus der Dienstleisterrolle kommen. Ne, die haben ja halt bis jetzt Messestände gemacht, haben Broschüren gemacht. Ne, jetzt kommen die plötzlich und wollen ja auch noch strategisch in meinen Prozess irgendwo mitspielen. Ja, muss mich auf die verlassen. Also man gibt ja gefühlt auch so ein bisschen was ab. Ne? Man gibt ja gefühlt auch ein bisschen was von den Lorbeeren ab, wenn es am Ende funktioniert, weil Marketing hat mir ja wirklich aktiv hier Kontakte zugespielt. Und da ist schon auch ein gewisses Umdenken erforderlich. Und das verbunden mit dem, was du sagst, ne? So diese Quartalsdenke, ne? Ich habe gar nicht die Zeit, wirklich nachhaltig über ein halbes Jahr, ein Jahr bestimmte Dinge aufzusetzen, weil die Geduld auch top-down gar nicht da ist. Das sind solche Dinge, die stehen einfach dieser Entwicklung im Wege. Viele Unternehmen verstehen es mittlerweile, glücklicherweise, aber es gibt natürlich auch andere, die kommen da selber aus dieser Nummer gar nicht raus. Also es ist dann wirklich ein Showstopper an der Stelle, muss man sagen.
Ja, und du hast wieder die zwei Klassiker genannt. Einmal Thema Silo-Denken und das Thema Vergütungssysteme, das sind ja zwei ganz große Verhinderer oder Förderer, je nachdem, ja, also wenn man Silos aufbricht und crossfunktionale Teams bildet. Ich habe das so oft erlebt und sicherlich auch Vertriebsworkshops, dann kommt mal der Marketingmitarbeiter hinzu und sagt, ich habe nicht lange Zeit, ich muss noch die Preislisten fertig machen oder ich muss den Messestand fertig machen. Er hat gar nicht in seinem Rollenverständnis diese DNA, ich bin Teil eines ganzheitlichen Marketing- und Vertriebsprozesses und der ist eben nicht abhängig davon, ob ich Lob für meine Katalogentwürfe bekomme, sondern wie wir gemeinsam Kunden gewinnen und entwickeln. Das, ich sehe mich da manchmal noch ein bisschen in den 80er Jahren verhaftet, wenn ich bei Unternehmen bin. Ich habe kürzlich auch einen Geschäftsführer gehört, der sagte dann in dem Kontext, wo es dann um Veränderungen geht, nee, also Vergütungssystem, das haben wir vor 3-4 Jahren mal angepasst, da gehen wir jetzt nicht wieder dran. Das Thema war durch. Dass das eben genau diese Dinge auch verhindern kann, sabotieren kann, weil eben natürlich ein Aussichtsmitarbeiter im Zweifel eher an sich sein Einkommen denkt, die nächste Monatsrate für die Hypothek als an ein ganzheitliches Unternehmensziel, ist doch klar. Also das ist durchaus komplex. Ich habe auch gestern in einem Workshop gesagt, liebe Verantwortliche, Vertrieb ist nicht einfach. Wenn ihr jetzt erwartet habt, dass ich jetzt so mit 3-Schritt-Formeln komme oder die 5-Erfolgswege-Formeln komme, dann, sorry, das geht nicht. Ich bin mit einer systemischen Ausbildung schon eh verdorben. Also ich denke immer ganzheitlich und denke über den Tellerrand hinaus, das kann ich gar nicht anders. Und deswegen alle Prozesse wirklich mal auf den Prüfstand stellen. Es wird aber auch nicht einfacher. Du hast so ein Wort genannt, was ich spannend finde, aber auch, es kann natürlich auch verängstigen. Auf dem Kongress hast du in deinem Vortrag gesagt, Hyperpersonalisierung. Mhm. Also noch mehr Aufsplittung, noch mehr Differenzierung, noch mehr Daten. Aber es hat ja einen Sinn und Zweck, den ich wiederum echt großartig finde. Sag mal ganz kurz, was steckt dahinter?
Ja gut, am Ende geht es um eine One-to-One-Kommunikation. Und One-to-One-Kommunikation im wahrsten Sinne des Wortes, ne, dass dann Inhalte wirklich komplett am Empfänger ausgerichtet werden. Wie funktioniert das? Durch die Messbarkeit, die eben durch die Automatisierung auch gegeben ist. Das heißt, ich kann erkennen, die Systeme können erkennen, für welche Themen, für welche Subthemen interessiert sich jemand, bis hin generell zum Informationsverhalten, also welche Kanäle werden bevorzugt, zu welchen Uhrzeiten wird konsumiert, wie häufig wird konsumiert. Auf all diese Dinge kann ich natürlich eingehen und je mehr ich weiß über den jeweiligen Kontakt, desto passgenauer kann ich, was Inhalte, was Zeit, was Kanäle angeht, kommunizieren. Und je passender das ist, desto relevanter werde ich sein, ja, desto wenn ich zum richtigen Zeitpunkt komme, werde ich natürlich zum einen, habe ich eine größere Chance, generell wahrgenommen zu werden. Wenn der Inhalt passt, werde ich als relevant erachtet. Und das Feeling natürlich beim Leser in Verbindung mit meinem inhaltlichen Angebot am Ende meines Unternehmens ist natürlich ein deutlich besseres. Ne? Also wir reden ja auch von Custom Experience heute. Und da spielt natürlich die Hyperpersonalisierung extrem stark mit rein.
Ich erinnere mich gerade, wo du das erzählst, dass ich mit, ich glaube Anfang 30, da begann so meine Selbstständigkeit, mal in einem Hotel war und dort lagen als Proben im Bad Anti-Aging-Produkte. Und da fühlte ich mich nicht sehr zielgruppengerecht angesprochen. Ich glaube, ich habe sogar einen kleinen Spruch an der Rezeption noch abgegeben. Gut, ich sag mal, den Mitarbeitern eines Hotels, die sicherlich noch vieles anderes im Kopf haben, denen wird das wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Sie haben wahrscheinlich auch gar nicht die Information, aber das kann natürlich dann auch echt kontraproduktiv sein.
Ich habe ein Gegenbeispiel, ein sehr gutes, und zwar lustigerweise hat es auch wieder mit dem Lead Management Summit in Würzburg zu tun. Ich weiß nicht, bestimmt 3-4 Jahre her waren wir auch da, haben im Hotel übernachtet, ich sag jetzt keinen Namen, und in einem Hotelzimmer gibt es ja heute teilweise oder oft gar nicht mehr eben diese Hotel-Badeschuhe, diese Stoff-Hausschuhe, nenne ich es jetzt mal. Und da war, stand auf dem linken Fuß, auf dem linken Schuh stand Daniel und auf dem rechten stand Hertnick. Und das mit so einer schönen Glitzerschrift direkt auf diesen Frotteschuh geschrieben. Da habe ich mich dann doch besser gefühlt als du mit deinen Anti-Aging-Produkten wahrscheinlich.
Wow, wow. Also, wir müssen nach diesem Interview nochmal Hoteladressen austauschen. Eine letzte Frage. Wir sind nämlich schon wieder bald am Ende. Sag mal, mir ist aufgefallen auf dem Lead Management Summit, das Wort KI wurde recht wenig gespielt. Und das ist mir allgemein im Vertrieb aufgefallen. Gut, der Lead Management Summit ist eher marketinglastig, aber das Thema KI taucht auf den Veranstaltungen gar nicht so stark auf. Hast du einen Eindruck?
Vielleicht auf der nicht, also generell, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, wir leben da auch so ein bisschen in so einer Blase. Also ich setze mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema KI auseinander, in allen Bereichen, aber es spielt natürlich auch stark in das Thema Automatisierung mit rein, gerade im Bereich Sales-Automatisierung, wenn ich Daten anreichern lassen kann über KI. Ich kann ja heute mit meinem CRM-System sprechen, wenn ich möchte, und kann sagen, such mir mal aus der Liste die Unternehmen raus, die in die Bedingungen erfüllen, such mir die Kontakte raus, die in den letzten Wochen sich mit den Inhalten beschäftigt haben oder die viel gemacht haben. Also da kann mir die KI sehr, sehr stark natürlich auch helfen, für mich zu priorisieren. Definitiv. Und es wird natürlich auch noch viel weitergehen. Ich möchte gar nicht dran denken. Also wir setzen uns da jeden Tag oder ich mich gedanklich damit auseinander. Was bedeutet das auch für uns, ne, als Berater, als Agentur in allen Bereichen? Also letztendlich gibt es ja die Ziele auch tatsächlich ausgesprochen von einigen Unternehmen in Verbindung auch mit diesen Agents im Bereich KI. Wir wollen eigentlich die Menschen zu 90% ersetzen, ja, in diesen bestimmten Jobs. Wenn ich nicht gerade Handwerker bin, du hast sie vorhin angesprochen, bin ich natürlich in irgendeiner Form immer davon betroffen. Ich glaube, die ganze Tragweite ist uns noch gar nicht so richtig bewusst. Und die hat ja nicht nur persönliche Einflüsse jetzt auf den Job, auf die Arbeit, sind ja auch gesellschaftliche Dinge, die da mit reinspielen, politische Themen, die mit reinspielen. Also ich glaube, wir sind da schon auf dem Weg, der wahnsinnig spannend ist, und spannend bedeutet nicht gleichzeitig immer positiv. Ne? Also da bin ich mal gespannt, wie sich das eine oder andere entwickeln wird. Ich sehe es mit gemischten Gefühlen, muss ich ganz klar sagen.
Ja. Es bleibt weiter spannend, gerade für unsere Kinder, Enkelkinder, unsere Nachfahren.
Oh ja. Oh ja.
Vielleicht erfahren wir noch den ersten Bundeskanzler in Form einer KI.
Ich hoffe nicht.
Wer weiß. Daniel, wie immer, die Zeit war zu knapp, aber wir sind bei 30 Minuten. Du kennst mein Prinzip. Es war super spannend, in der Kürze der Zeit die wichtigsten Dinge mal kurz anzureißen. Vielen Dank, dass du da warst. Wir beide treffen uns ja in Kürze bei euch in Stuttgart. Ich besuche dich ja bald.
Freue mich drauf.
Dann werden wir sicherlich weiter plaudern. Und vielleicht haben wir auch nochmal Interesse auf jeden Fall, aber die Idee für eine Fortsetzung. Daniel, erstmal danke an dieser Stelle, dass du bei mir im Podcast warst.
Danke dir. Danke an dich, Armin. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.